Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Kunst, das ist auch nur eine Art von Spurensicherung. Tierzeichnungen an den Höhlenwänden von Lascaux etwa. Oder farbige Klebebänder im rechten Winkel auf Leinwänden von Piet Mondrian um 1900 als geheime Landkarten des modernen Lebens. Künstler sind streckenweise auch Detektive der Wahrnehmung und Fährtenleser, Schatzsucher und Agenten zugleich. In den Kriegen, das weiß man, da war Camouflage beliebt. Robert Delaunay etwa bemalte Kriegsgerät oder Ellsworth Kelly baute camouflierte Militärjeeps. Und spätestens seit den TV-Formaten wie Big Brother, da ist das Beobachten unter Echtzeitbedingungen keine Schlüssellochangelegenheit mehr, sondern öffentlich. Das kann jetzt jeder. Das Subjekt wird winzig, das Subjekt bleibt klein, das Publikum hingegen riesig. Vom Sichtbaren und vom Unsichtbaren, da handeln die Kunst und die Spionage. Und das wird in einer Ausstellung in Frankfurt verhandelt, die heißt We Never Sleep. Vorbei die Zeiten, da man Kugelschreiberkameras im James-Bond-Stil brauchte. Zur Verwandlung braucht es manchmal nur ein Haarteil. Und sowas findet sich im Requisitenkoffer der DDR-Spionage. Kurzum, We Never Sleep aus der Ausstellung über Kunst, Agententum und Künstlertum. Anja Reinhardt.
Schillernd und geheimnisvoll ist die Welt der Agenten, zumindest in der Fiktion. Wer Hitchcock-Filme sieht oder Graham Greene-Romane liest, weiß von vornherein, dass hinter der schönen Fassade die Lüge, der Abgrund, zumindest eine andere Realität liegt. Wo die Verbindungen zwischen Kunst und Spionage sind, ist auf den ersten Blick vielleicht nicht offensichtlich. Und auch nach dem Besuch der Ausstellung We Never Sleep nicht eindeutig zu beantworten, weil die Beziehung zur Spionage von der Recherche bis zur Suche nach einer Ästhetik reicht.
Listen to me! Listen to me! In this emergency call, Traumometer, developed at Delft University.
Die Installation des Künstlers Lawrence Abu Hamdan mit Schreibtisch und drei Bildschirmen zeigt, wie moderne Lügendetektoren funktionieren. Was sagen hörbare Emotionen über das Gesagte aus? Hamdan wendet genau diese Methode auf die Entwickler des Programms an und überprüft deren Authentizität. Die Installation The Whole Truth ist eingebettet in einen kühlen weißen Raum mit fast klinischer Atmosphäre. Die geniale Ausstellungsarchitektur in der Schirn wechselt zwischen labyrinthischen Abschnitten, dunklen Ecken, imaginierten Räumen und Vitrinen und Bilderschau. Ein Spiel nicht nur mit Wirklichkeitsirritationen, sondern auch mit der Frage danach, was Kunst ist. Eine versteckte Kamera in einem Bauchkissen zum Umschnallen sieht als Objekt ausgestellt plötzlich aus wie ein Readymade.
I walked through with some of the artists and they said, but these objects, they look like they're...
Ich bin mit einigen Künstlern durch die Ausstellung gelaufen, die sagten, diese Objekte sehen aus wie Kunstwerke. Aber es sind echte, von Spionen benutzte Werkzeuge. Die Menschheit war schon immer sehr kreativ, wenn es darum ging, sich solche Dinge auszudenken. Ich finde es spannend, all diese verschiedenen Elemente hier zusammenzubringen, die die Fantasie der Leute befeuern. Kuratorin Christina Ricupero hat die Ausstellung in der Schirn innerhalb weniger Monate und unter Corona-Bedingungen mit ihrem Team und den Künstlern entworfen. Das war umständlich, führte aber zu neuen Erkenntnissen. Zur Eröffnung reiste sie aus Paris an, was nur mit einem Corona-Test möglich war.
We have to give out information.
Wir müssen Informationen offenlegen. Jemand, der einen Test gemacht hat, hat damit eine Art Berechtigungsausweis. Jemand, der keinen hat, wird dann also diskriminiert. Das schafft natürlich eine Atmosphäre von großer Paranoia. Was, so Christina Ricupero, zwar kein Thema der Ausstellung, aber vergleichbar mit gewissen gesellschaftlichen Bewusstseinszuständen ist. Wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Die 1984 nach West-Berlin ausgereiste Künstlerin Cornelia Schleime verarbeitet in einer Bilderserie die Stasi-Bespitzelung, der sie selbst ahnungslos zum Opfer fiel. Es war ihr bester Freund, der sie überwachte und sowohl intime als auch banale Informationen weitergab, wie sie später nach Akteneinsicht erfuhr. In großformatigen Fotokollagen mit dem ironischen Titel »Auf weitere gute Zusammenarbeit« stellt sie Situationen von damals nach und kommentiert diese Szenen mit Auszügen aus den Stasi-Berichten. Deutsch-deutsche Spionage ist auch das Thema von Dora Garcias immersiver Arbeit »The Romeos«. DDR-Spionagechef Markus Wolf setzte sogenannte Romeos gezielt auf Sekretärinnen westdeutscher Politiker an, die dem Charme der Verführer in vielen Fällen erlagen und Geheimnisse ausplauderten. Dora Garcia lässt nun in der Ausstellung junge Männer als Romeos auftreten, die sich natürlich nicht zu erkennen geben. Potenziell könnte also jeder männliche Besucher einer sein. Diese Performance setzt einen gewissen Ton, der das Verwischen von Grenzen im Sinn hat, der aus Zuschauern auch Akteure macht. Denn letztlich sind wir durch die technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts ohnehin selbst alle zu Spionen geworden. Wir überwachen uns im Privaten, können sehen, wer online ist und wer es zu lange vielleicht nicht ist. Und wissen dank Edward Snowden, dass Staaten im großen Stil ihre Bürger überwachen. Es ist also gar nicht abwegig, dass sich die Kunst mit diesem Thema beschäftigt. Es betrifft uns schließlich alle.
Anja Reinhardt über We Never Sleep in Frankfurt. Spätestens seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz und Massenprotesten gegen systematischen Rassismus und Polizeigewalt in den USA sind inzwischen auch die Museen sensibler geworden. Museumsleitungen in Washington, Houston, London und Boston, sie sorgen sich gegenwärtig, streitbare Gemälde des Künstlers Philip Guston zu zeigen. Der ist zwar 1980 gestorben, aber seine Bilder könnten als Verherrlichung des rassistischen Ku Klux Klan gelesen werden, meinen sie, weil er nämlich Kapuzenmänner malte. Die Museen haben deshalb eine Retrospektive des Malers auf das Jahr 2024 verschoben und sagen, dass man auf eine Zeit warten müsse, in der das Werk klarer interpretiert werden kann. Ich habe Jörg Heiser gefragt, der Kunst im Kontext an der Berliner Uni der Künste lehrt. Wir hatten ja schon Fälle von Denkmalsturz, von Ikonoklasmus, wir haben Bilderstürmerei gesehen. Haben Sie Verständnis für die Entscheidung der Museen?
Auf den letzten Teil Ihrer Frage ist die Antwort klar nein, aber auf die vorigen Ausführungen muss ich doch nochmal eingehen, weil ich würde hier einen ganz klaren Unterschied sehen. Ich glaube, wir dürfen hier nicht alles in einen Sack stecken. Was wir hier nämlich sehen, ist nicht Bilderstürmerei von außen, in Anführungszeichen, wo Leute irgendetwas abgehängt sehen wollen oder sonst wie beendet sehen wollen, sondern das ist eigentlich die schlimmste Form einer Art Korporatisierung der Museen. Korporatisierung meine ich, dass sie sich sozusagen bestimmten Eigenschaften von Wirtschaftsunternehmen angleichen, nämlich in dem Fall einer Corporate Culture, die in vorauseilendem Gehorsam Kontroverse vermeiden will. Ja, also wir haben das jetzt schon mehrfach gesehen, dass Museen in vorauseilendem Gehorsam Dinge, die von außen noch gar nicht kritisiert wurden oder im Gegenteil sogar wie in dem Fall begrüßt wurden, ausdrücklich auch aus der afroamerikanischen Community in den USA, da habe ich bisher jedenfalls keine Stimmen gelesen, die sich darüber gefreut hätten, dass diese Ausstellung abgesagt wurde. Der Grund war ja, dass in den Bildern von Philip Guston Darstellungen des Ku Klux Klan sind, aber allen ist bekannt, schon lange, seit den 60ern spätestens, dass das natürlich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Ku Klux Klan und dem weißen Rassismus, der White Supremacy in den USA war und ist. Und Guston hat diesen Credit, also diesen Ruf, sich über Jahrzehnte verdient als jemand, der sich ernsthaft mit politischen Diskriminierungsformen auseinandergesetzt hat. Ja? Und die Ausstellung, ironischerweise, sollte heißen Philip Guston Now. Und wenn nicht jetzt, hätte man diese Ausstellung eröffnen müssen. Der Katalog ist übrigens schon erschienen. Es ist eine beschämende Form der vorauseilenden Selbstzensur, die eben auch ein Indiz dafür ist, dass die so viel beschworene und gescholtene Cancel Culture in allererster Linie ein konservativer Impuls ist, Dinge zu verhindern, die Dinge kritisch zur Diskussion stellen. Das ist meine Analyse zu diesem Fall.
Ich höre da raus, und widersprechen Sie mir, wenn ich falsch liege, es ist eine Mischung aus Feigheit der Institution und Bevormundung des Betrachters, denn Philip Guston, immerhin 1913 geborenes kanadisches Kind russisch-jüdischer Einwanderer, hat in den 30ern erfahren, was Rassendiskriminierung ist und hat das gemalt, war sozusagen sein Vergehen, dass er erstens figurativ gemalt hat und zweitens zu realistisch?
Ja, das hat ja eine lange Geschichte mit Guston, dass er tatsächlich auch Anfang der 70er mehr oder minder nach einem bitterbösen Artikel eines Kritikers der New York Times fast sowas wie eine Persona non grata der New Yorker modernistischen Abstraktion wurde, weil er es gewagt hatte, comicartige oder cartoonartige Darstellungsformen zu wählen, eben gerade auch in diesen Bildern, in denen diese Ku Klux Klan-Masken im immer wieder auftauchten. Aber Sie haben recht, das fängt viel, viel früher an. Bereits in den 30ern als junger Künstler hat er die Thematik der Lynchmorde beispielsweise in den Südstaaten explizit in Zeichnungen festgehalten. Er ist ein Künstler, der sich immer wieder mit Rassismus und tatsächlich auch aus eigenen Erfahrungen als jüdischer Einwanderer beschäftigt hat. Er hat sich aber nie gleichgestellt oder gleichgemacht. Er hat nie sozusagen diese auch Unterschiede verwischt, die es dann in der Erfahrung gibt. Das alles hätte man natürlich, und damit komme ich zum eigentlichen Punkt Ihrer Frage, in der Tat einem aufgeklärten Publikum sehr wohl zutrauen können, dass sie das selber einordnen können. Und natürlich gehört dazu auch das ein oder andere einordnende Wort. All das hätte man natürlich auch jetzt noch tun können oder hat es vielleicht sogar schon getan. Wir wissen nicht genau, wer diese Entscheidung in welcher Form getroffen hat. Wir wissen nur, dass sie falsch ist, weil sie zeigt wirklich eine Entwicklung, die fatal wäre. Das nämlich einfach schlicht zur Vermeidung von Kontroverse, die Künstler, die Museen und Institutionen die Kunst beschneiden, bevor diese überhaupt in eine öffentliche Diskussion treten kann. Das ist eigentlich die Pointe, dass hier nämlich dieser vorauseilende Gehorsam vor allem dazu da ist, nicht in den Lichtkegel der Öffentlichkeit zu geraten, wo dann Leute vielleicht fragen, warum seid ihr eigentlich eine Museumsbelegschaft, die ausschließlich weiß ist? Warum habt ihr eigentlich eine Sammlung, die so sehr bisher die letzten Jahrzehnte in einer globalisierten Kunst ignoriert hat?
Denn es ist ja verrückt zu sagen, Gastons Bilder könnten als Verherrlichung des rassistischen Kuckucksklan gelesen werden, wenn man sieht, dass er weißen Rassismus zeigt, der so selbstverständlich in Amerika zu sein scheint wie Turkey on Thanksgiving, ne?
In der Tat völlig unstrittig und das seit, wie gesagt, Jahrzehnten, dass das natürlich rassismuskritische Bilder sind. Ich meine, wir haben, vielleicht darf man das auch nicht vergessen, dass diese Angsthasenhaltung, die sich da zum Ausdruck nicht zuletzt auch mit dem an Fahrt aufnehmenden Wahlkampf in den USA zu tun hat. Wir haben ja eine Situation, wo wir einen Sitting President haben, der offen rassistisch Stellung bezieht. Und ich denke, dass vor diesem Hintergrund diese großen Museen eben Angst hatten, dass sie da zwischen die Fronten in Anführungszeichen geraten. Also das erzeigt nochmal eine andere Form eben der Angsthasenhaltung. Also dass man eine Corporate Culture pflegt, in der man sich sozusagen aus den großen gesellschaftlichen Konfliktlinien raushalten will. Und da passt so ein Gasten nicht ins Bild. Und dann will man ihn eben auf 2024 verschieben, in der Hoffnung, dass bis dahin das Thema wieder sozusagen vom Tisch ist. Das ist der Hintergedanke und das ist das Beschämende.
Meint Kunstkritiker Jörg Heiser zur Absage der Philipp-Gasten-Ausstellung an vier Orten in England und Amerika. Die junge österreichische Dramatikerin Magdalena Schrefel, die schreibt Theaterstücke, Hörspiele und Erzählungen und lebt in Berlin. Ihr Stück Ein Berg, viele, erhielt in diesem Jahr den Kleist-Förderpreis für junge Dramatik. Und der ist mit einer Aufführungsgarantie verknüpft, einer Uraufführungsgarantie. In diesem Jahr ist Leipzig dieser Ort. Im kleinen Saal des Schauspiels, der sogenannten Diskothek, kam das heraus. Eberhard Spreng sah das Stück Ein Berg, viele und es waren viele Zuschauer, weil das Hygienekonzept es zuließ. Masken wurden im Leipziger Schauspiel jedenfalls nicht getragen.
Im von Corona nur sehr milde betroffenen Leipzig können sich Theater und Gesundheitsamt solchen Optimismus erlauben. Dennoch freut sich der überraschte Gast aus der Hauptstadt über die vier großen Glasvitrinen, in die die zwei Performerinnen und zwei Performer immer wieder eintreten, um also von hinter einer Scheibe lauthals ihre Botschaften zu verkünden. Alle tragen das gleiche weite rosa Kleid und die rosa Damenperücke im Pagenschnitt, umgeben von einigen Tieren, die aus Harz gegossen sind. Einem Zebra, einem Elefanten zum Beispiel. Die Akteure spielen keine Personen, sie sind eher Platzhalter für Figuren, die Magdalena Schrefel für ihr Stück vorsieht. Zum Beispiel einen Geografen, seinen Butler und dessen verspielte Kinder.
Was hat er gesagt? Wir, der Butler.
Hä, wann?
Vorhin. Vorhin, als du gelauscht hast. Ich hab dich gelauscht. Jetzt mach die Augen zu, wir schlafen jetzt.
Jeder spielt hier jede der Figuren in Ein Berg viele. Leitmotiv des Stückes sind die irregeleiteten Vorstellungswelten, die das kolonialistische Europa vom afrikanischen Kontinent hat. Schrefels Geograf ist die theatrale Wiederkehr eines James Rennell, der im 18. Jahrhundert kurzerhand und ohne Kenntnis der Topographie die Kongberge in seine Landkarte zeichnete, weil er der Vorstellung anhing, ein Gebirge müsse der Grund sein für die gewaltige Schleife, die der Fluss Niger dort macht.
ich mir den Verlauf des Flusses nicht anders erklären, als dass da ein sehr großer Berg sein muss. Ein Berg, daher krümmt sich der Fluss. Und dieses Gebirge will ich Berg Kong nennen.
Brav haben spätere Landkartenzeichner diesen Fehler reproduziert, bis man den anderslautenden Berichten eines französischen Afrikaforschers am Ende des 19. Jahrhunderts Glauben schenkte. Ein riesiges Massiv von 1000 Meter Länge, nichts weiter als eine europäische Chimäre. Mit bedruckten Rollos, die sich an den Rückseiten der Standvitrinen abrollen lassen, wird das bebildert. Ein Gebirge als Grafik aus schraffierten Strichen. Andere Motive sowie wechselnd farbiges Licht sollen die Themenwechsel illustrieren. Denn da ist auch die Figur einer heutigen Dokumentarfilmmacherin, die sich aufmacht zu den Rändern Europas.
Europa ist ein gefräßiger Kraken, der seine Tentakel immer weiter ausstreckt, in die Höhe wächst, in die Breite und in die Tiefe und sich den Sand unserer Küsten immer weiter einverleibt, bis nichts, kein Korn, kein Land mehr davon übrig bleibt.
Sand ist eine massiv überausgebeutete und inzwischen knappe Ressource, die in unzähligen Produkten Verwendung findet, wie die Filmemacherin Pearl dem Publikum erklärt. Am Ende kippt die prekäre Situation von Armut und Migration, die sie dokumentieren will, in panische Zustände. Dank ihres europäischen Passes und der anhängenden Privilegien kann sie sich in ihr Hotel retten, dann ins Flugzeug nach Hause. Das Auge der Filmemacherin heute sah etwas mehr von der Welt als das Auge des Geografen damals. Und doch sind beide gefangen in einem vorgefertigten Narrativ, einem kolonialen Privileg. Magdalena Schrefel ergänzt ihre Mainstream-Botschaft mit etwas verquaster Symbolik rund um den Berg, der in allem und jedem aufzuspüren sei. Solcherlei Überformungen von Weltgegenwartsthemen mit Symbolik und Allegorie gefällt beim Kleist-Förderpreis, der im letzten Jahr eine Metapher über Rohstoffausbeutung und die Minenarbeiter des globalen Südens bepreiste und nun die Bildercollage und den kolonialen Blick der Europäer. In einer unverbundenen Folge dystopischer Endzeitzustände endet sie. Sehr brüchig und sprunghaft ist die Erzählung, sehr kontur- und inhaltslos die Figuren. Regisseurin Pia Richter hat sie konsequent eliminiert und Schrefels Stück so zur performten Textfläche gemacht. Aber immer wieder fragt man sich, ob das alles nicht besser gleich in einer dokumentartheatralen Collage untergebracht wäre.
Kritisiert Eberhard Spreng. Ende August, da haben die Behörden sie noch zur Vernehmung einbestellt. Die prominente Schriftstellerin und Oppositionsstimme Svetlana Alexejewitsch. Sie hat inzwischen Belarus verlassen. Gestern ist sie in Berlin gelandet. Die Journalistin und Literatur-Nobelpreisträgerin hat einen dokumentarischen Schreibstil und sowas fürchten autoritäre Regime. Es ist kein Geheimnis, dass sie beobachtet wurde. Viele sorgten sich um sie. Wie reagieren belarussische Künstlerinnen und Künstler auf diese Beobachtung? Ole Steffen hat darüber mit dem Schriftsteller Viktor Martinowitsch in Minsk gesprochen und der erklärt diese Bedeutung.
As to the policy, politics, her only role was in the membership.
Politisch war ihre einzige Rolle die eines Mitglieds im Koordinierungsrat. Und alle wichtigen Mitglieder, das Hauptquartier sozusagen dieses Koordinierungsrates, sind ja inzwischen verhaftet. Sie war die einzige, die in Freiheit geblieben war. Und ihre Entscheidung, nun das Land zu verlassen, fiel, weil sie wusste, dass sie jederzeit auch verhaftet werden könnte. Und erst vor wenigen Tagen hatten wir die Situation, dass diese mysteriösen blauen Kleinbusse ohne Kennzeichen bei ihrem Haus gesehen wurden und sie hatte große Angst, innerhalb von Minuten vielleicht verhaftet zu werden. Ausländische Diplomaten sind zu ihrem Haus gekommen und beschützten es dadurch für eine Weile.
Viktor Martinowitsch sagt, als Künstler oder Schriftstellerin in Belarus sei man ein Stachel im Fleisch des Regimes. Sie würden verfolgt, als ob sie Feinde wären. Jeder, der in Belarus mit Literatur zu tun habe, werde wie ein Staatsfeind behandelt, so der Autor.
Ihr wurde nie zum Nobelpreis gratuliert. Sie bekam nie ein Zeichen der Anerkennung von der Regierung, weil sie dem Regime so kritisch gegenübersteht wie jeder Schriftsteller, jeder Intellektuelle hier. Die Regierung und der Präsident waren sehr enttäuscht von ihr und irritiert. Dabei war sie öffentlich gar nicht so aktiv, gab nur ein paar Interviews seit dem 9. August. Aber jedes Interview, das sie gab, das war sehr kritisch. Und ich denke, sie wollten sich den Stachel aus dem Fleisch ziehen, indem sie sie außer Landes zwangen.
Kind of removed the thorn from their side by making her leave the country.
Viktor Martinowitsch sorgt sich, weil Intellektuelle wie Svetlana Alexejewitsch nun das Land verlassen haben. Denn nicht nur sie, Auch andere seien bereits ausgereist.
Nun haben wir die Situation, dass unser wichtigstes Theater, das Nationaltheater, geschlossen ist. Die Regisseure und Schauspieler haben teilweise das Land verlassen und versuchen, das Theater im Exil wieder aufzubauen.
And try to organize this theater in exile. I'm a professor.
Ich bin als Universitätsprofessor 2004 aus dem Land geflohen. Ich weiß also, wie es ist, politischer Immigrant zu sein, in einem anderen Land zu sein und von dort aus zu versuchen, die Dinge in Belarus zu beeinflussen. Und ich habe gelernt, man muss bis zum Ende versuchen zu bleiben, bis es nicht mehr geht und bis es zu gefährlich wird für Leben und Freiheit. Man muss drinnen bleiben. Von außen ist es sehr schwer, Dinge zu ändern.
Viktor Martinovich ist nicht alleine mit seiner Haltung. Er sagt, es gebe keinen talentierten Schriftsteller, der nicht auch in diesen Zeiten auf die Straßen gehe. Er kenne niemanden vom Theater oder den visuellen Künsten, wie er es nennt, der Präsident Alexander Lukaschenko unterstützt. Denn mit dem Wissen über Polizeigewalt, Festnahmen und Erpressungen in der Folge der Proteste vom 9. und 10. August bedeutet das System zu unterstützen, die Gewalt zu unterstützen.
Ein guter Schriftsteller, ein guter Künstler zu sein, bedeutet immer auch Mensch zu sein, Humanist. Empathie ist eine wichtige Komponente künstlerischen Talentes. Wenn du nicht menschlich bist in deinem Wesen, was kannst du dann Gutes schreiben? Wenn du kein Mitgefühl mit denen hast, die im Gefängnis sitzen.
What can you write? What good can you write if you have no compassion to those who are arrested?
Sagt Viktor Martinovich im Beitrag von Ole Steffen. Die Kulturmeldungen fehlen, Katrin Weller hat sie.
Ein Titel, aber zwei Gewinner. Opernhaus des Jahres darf sich sowohl die Oper Frankfurt nennen, als auch das Grand Théâtre in Genf. Das ist ein Ergebnis der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift Opernwelt. Beide Häuser wurden für ihre Dramaturgie, Entdeckerfreude und individuellen Regiehandschriften gelobt. Die Sopranistin Marlies Petersen und der Countertenor Jakob Josef Olinski wurden als beste Sänger gewählt. Die Musikkritiker wählten außerdem mit deutlichem Vorsprung Tobias Kratzer zum Regisseur des Jahres für seine Tannhäuser-Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen. Und diese Produktion wurde gleich auch zur Aufführung des Jahres gekürt. Zum 9. Mal schon wurde das Bayerische Staatsorchester ausgezeichnet. Ein Auszug aus Polomka Quartett. Das ist Kammermusik von Isidora Jebeljan. Wie heute bekannt wurde, ist die serbische Komponistin nach langer Krankheit im Alter von 53 Jahren gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Tanjug unter Berufung auf die Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste. In Serbien galt Isidora Jebeljan als die bedeutendste zeitgenössische Komponistin. Sie komponierte vor allem Opern, Filmmusiken und Orchesterwerke. Ihre Oper Simon das Findelkind wurde vor 5 Jahren in Gelsenkirchen uraufgeführt. Für die Bregenzer Festspiele komponierte sie 2008 die Oper Eine Marathonfamilie. Wie in dem gerade gehörten Ausschnitt spielen in ihren Werken immer wieder mal auch Elemente aus der Volksmusik eine Rolle. Aber sie selbst sagte einmal, ihre Musik sei nicht aus analysierbaren Partikeln zusammengesetzt. Das Serbische bilde nur einen von vielen Aspekten. Und zum Schluss noch kurz zum Ende eines Kunstkrimis. Nordrhein-Westfalen hat 4 antike Figuren an Ägypten zurückgegeben. Die Objekte aus der Zeit zwischen 600 und 400 vor Christus waren vor 4 Jahren bei einer Razzia wegen Hehlerei mit Raubkunst sichergestellt worden. Heute wurden sie nun dem ägyptischen Botschafter in Düsseldorf übergeben.
Von Kultur heute war es das. Danke für die Kulturmeldung an Katrin Willer. Michael Kühler sagt Ihnen danke fürs Zuhören. Gleich nach uns die Nachrichten erstmal ausführlich, dann wie gewohnt die Informationen am Abend. 2 Themen dort, unter anderem die Haushaltsberatungen im Deutschen Bundestag und natürlich die Bus- und Bahnstreiks in vielen deutschen Städten. Abschließend empfehle ich Ihnen noch die Audiothek, in der können Sie diese Sendung nachhören, aber auch vieles entdecken, was Sie vielleicht gar nicht hier vermutet hätten. Schönen Abend.